Björn Höcke hat ja den Betrieb als seine Kampfzone definiert als nächste. Also es ist definiert von der AfD, dass sie da ganz stark reingehen wollen. So, aber da sage ich mal, dann kommt mal, wir sind gut vorbereitet und wir schlafen nicht mit dem Gesicht zur Wand.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin des Stern-Podcast Die Boss. Und heute spreche ich mit der ersten Vorsitzenden der IG Metall, die gleichzeitig auch seit der Gründung 1949 die erste Frau der IG Metall ist. Und das ist eine Gewerkschaft mit 2,17 Millionen Mitgliedern, steigende Tendenz, und damit die größte Einzelgewerkschaft in Deutschland. Ich hoffe, ich habe das alles richtig gesagt, aber Christiane wird mich gleich berichtigen, wenn es nicht stimmt. Wir duzen uns, wir kennen uns schon lange. Sie war auch und ist weiterhin eine der 100 einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft. Und wir waren beide gemeinsam im BMW-Aufsichtsrat. Da bin ich nicht mehr, aber seitdem kennen wir uns. Deswegen duzen wir uns. Christiane, toll, dass du da bist, jetzt in deiner neuen Rolle.
Sehr gerne.
Wie lange bist du jetzt in der neuen Rolle? Ein halbes Jahr?
Noch nicht ganz. Also Letzte Woche hat mich irgendwie auf einer Konferenz netterweise jemand darauf hingewiesen, dass es mein 109. Tag sei.
Okay,
Genau, noch nicht ganz. 23.10. war die Wahl.
Gut, aber du warst ja im Geschäft schon lange drin.
Ja.
Und von daher ist es jetzt nur das Thema, dass du eben jetzt alleine die einzige Chefin bist, was ja gar nicht so selbstverständlich war. Also wenn ich das richtig verfolgt habe, wurde auch diskutiert eine Doppelspitze. Lag das daran, dass man gesagt hat, oh, vielleicht doch nicht eine Frau alleine da oben?
Nö, ich habe ja die Idee der Doppelspitze mitentwickelt. Mhm. Und die Herausforderung, die wir haben als IG Metall durch, nicht nur als IG Metall, aber insgesamt die Themen in unserer Industrie durch Klimawandel, durch Digitalisierung sind so herausfordernd. Ich glaube, wir sind in besonderen Zeiten, dass ich der festen Überzeugung war und immer noch bin, dass sich sowas in einer Teamkonstruktion einfach viel besser und intelligenter lösen lässt und wir dort gemeinsam gute Antworten finden. Und deswegen habe ich mich da sehr geöffnet und das auch mit vertreten, es vielleicht mit einer neuen Führungskonstellation zu probieren. Und dagegen hat sich aber die Basis der IG Metall ausgesprochen. Die wollten da einfach eine Klarheit. Aber Team, ich habe gesagt, egal wie, Team kriegt ihr trotzdem. Also wenn ihr mich wählt, bestellt ihr Teamarbeit. Und das mache ich weiter. Und wir sind jetzt ja 5 an der Spitze der IG Metall, davon auch 2 Frauen und arbeiten sehr gut in einem Team zusammen.
Ja. Also kann ich mir das so ähnlich vorstellen wie bei einem Vorstand. Es gibt einen Vorstandsvorsitzenden oder eine Vorstandsvorsitzende, aber es gibt auch andere im Vorstandsgremium, die dann entsprechend bestimmte Sachen als Expertinnen abdecken.
Richtig. Wir aber schon den Teambegriff noch weiterentwickelt haben, auch mit unseren, Bezirksleitern und unserer Bezirksleiterin. Das sind in der IG Metall, wie soll ich das so erklären? Also so die Regionsbeauftragten für den Vertrieb der IG Metall. Also auch sehr echt wichtige Leute, die bei uns die Tarifverträge auch aushandeln. Mhm. Und dann auch zu sagen, wie kriege ich eigentlich eine IG Metall aus einem Guss?
Ja.
Wie werde ich da sozusagen einfach besser und effizienter und komme näher an die Themen dran, die im Moment auch in den Betrieben relevant sind, um da einfach schneller auch Lösungen, etwas zu entwickeln, was, ich sag mal, wirklich im Alltagsgeschäft gut gebraucht wird. Und von daher ist da dieser Teamgedanke ist schon viel weitergehender, auch die Schwerpunkte, die strategischen, stärker bottom-up zu entwickeln. Also klar braucht es eine Orientierung von mir als Spitze, das ist klar, die gebe ich auch. Aber wirklich da sehr nochmal stärker an den Puls der Zeit zu kommen, um zu gucken, was muss die Organisation da auch bieten, damit die Arbeit in den Betrieben, weil das ist letztlich das Entscheidende, in den Unternehmen gut laufen können. Wie können wir dort unsere Leute, unsere Betriebsräte sehr, sehr gut unterstützen? Ja, das ist schon eine andere Denke. Und von daher ist das schon ein weit gefasster Teambegriff.
Wobei ich auch sagen würde, aber das wird natürlich nicht überall gelebt, auch in großen Unternehmen, wenn man schnell sein will, dann muss man sehr viel auch an der Basis machen, die Basis entscheiden lassen und immer wieder Prozesse haben, zu sagen, wie finden wir unsere gemeinsame Richtung. Aber dann wisst ihr Bescheid und dann könnt ihr auch schnell in euren lokalen, regionalen Organisationen agieren und müsst nicht jedes Mal bis nach oben zu der Frau Benner, die dann wieder nach unten durchreicht, was die Entscheidung ist, ne?
Richtig, also vielleicht machen wir es ja, können wir es ja auch mal konkret machen, aber auch als das ganze Thema war, jetzt mag sich vielleicht erstmal nicht so betrieblich anhören, aber auch das ganze Thema dieser Haushaltsdebatte, wie viel Geld gibt es jetzt eigentlich für Zukunftsinvestitionen für eine grüne Industrie? Also da dann einfach zu sagen, wir müssen auch solche komplexen Themen so aufbereiten, dass unsere Betriebsräte da aussagefähig sind, um mit ihrer Arbeitgeberseite jetzt mal die Auswirkungen von solchen Entscheidungen zu diskutieren. Also was heißt das konkret? Also ich sag mal, wenn die Energiekostenbremse nicht kommt oder diese Absenkung der Netzentgelte, das hat ja massive Auswirkungen für die Energiebilanz von Unternehmen und damit für Standortsicherheit. Und diese Dinge einfach sehr viel schneller zu portionieren und verdaubar zu machen für jemanden, der sich nicht jeden Tag damit auseinandersetzt. Und da so sind wir, gehen wir da wirklich dran und versuchen sehr operativ auch zu unterstützen und das ein Stück besser vorzudenken, aber natürlich auch schneller zu reagieren, wenn diese Ansprüche halt, ich sag mal, an die Organisation auch kommen, an den Apparat. Ja. Und es macht großen Spaß, muss ich auch sagen. Wird auch gut angenommen.
Ja. Das hört sich gut an. Nee, da kommen wir auch gleich nochmal hin zu den Forderungen und den gleichzeitig Bedenken, die dann aus der Wirtschaft kommen und der derzeitigen Gemengelage in der deutschen Gesellschaft. Aber erstmal, was hat dich zur Gewerkschaft gebracht? Wenn ich es richtig gelesen habe, hast du schon als Auszubildende gesagt, ich gehe dahin, weil es hier Ungerechtigkeiten gibt.
Ja, ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht im Maschinenbau bei der Karl Schenk AG in Darmstadt. Und da waren über 300 Auszubildende. Ich bin dort recht schnell in die, damals, das ist dann so Jugend- und Auszubildendenvertretung, gewählt worden und habe mich da für die Belange der Auszubildenden eingesetzt. Ging damals um Bewertungssysteme und habe einfach sehr viel Expertise durch die IG Metall bekommen, durch Schulungen, durch Seminare und bin dadurch Metallerin geworden. Also habe einfach ein sehr gutes Netzwerk gehabt und so bin dann sehr jung auch mit gerade Anfang 20 Betriebsrätin geworden, in Betriebsrat gewählt worden, war aber immer auch im Vertrieb parallel tätig, also jetzt nicht hauptamtlich Betriebsrätin, weil ich da mich einfach zu jung gefühlt habe und ich wollte halt gerne in meinem Job arbeiten, der mir echt Spaß gemacht hat auch. Und da bin ich dann echt einfach, habe ich sehr, sehr viel mit der IG Metall zusammengearbeitet, habe einfach einen guten Service gekriegt, damals von unserer Geschäftsstelle und ich hätte einfach meine Arbeit nicht so qualifiziert machen können als Betriebsrätin, wenn ich da nicht die Menschen in der IG Metall gehabt hätte, die mich unterstützt haben oder die Seminare. Und so bin ich da dran gekommen und das war für mich aber schon auch selbstverständlich. Also ich war früher Schulsprecherin, habe viel, glaube ich, mich so in Themen Gerechtigkeit engagiert. Und das war für mich so konsequent, mich gewerkschaftlich zu engagieren. Das war irgendwie gar kein Fremdkörper oder irgendwie sowas. Auch wenn es vielleicht für eine Abiturientin und gerade im kaufmännischen Bereich jetzt erstmal nicht so selbstverständlich war. Und trotzdem, ich habe ja einen guten Job gemacht, hatte ein gutes Standing auch in meinem Job, aber dann auch als Betriebsrätin.
Die Frage ist ja, tatsächlich, wie biegt man ab, oder? Also, und viele sagen dann eher, und ich gehörte wahrscheinlich dazu, ich gehe eher ins Management. Und in dem Sinne habe ich tatsächlich nie was mit Gewerkschaften zu tun gehabt, obwohl ich von Haus aus eigentlich geprägt bin, denn mein Vater war IG Metall-Mitglied und Betriebsrat.
Na, siehst du mal, dann ist es bei uns genau umgekehrt.
Okay.
Da siehst du mal, soweit zu dem Thema, ich glaube auch so, was so äußere Einflüsse auch machen, ne? Also wie sich das so auch noch entwickeln kann, weil meine Eltern waren überhaupt nicht jetzt gewerkschaftsfeindlich, aber es hat überhaupt gar keine Rolle gespielt bei uns. Da hatte ich jetzt echt keine Impulse. Also vielleicht eher so zu den Themen viel diskutiert immer zu Hause, reflektiert, also gerade mit meinem Vater. Das war schon echt, echt gut und wichtig, also eine Meinung sich zu bilden. Aber das war, genau, da hatte ich die Prägung echt überhaupt nicht von. Und für mich, ich hatte dann auch zwischendrin mal überlegt, biege ich ab. Also ich meine, für mich wäre das durchaus vereinbar gewesen. Ich war ja dann da, wie gesagt, im Vertrieb, war auch länger im Ausland für die Firma in den USA. Und ich sag mal, die Abbiegung wäre durchaus auch drin gewesen. Und das habe ich mir echt überlegt. Was mache ich jetzt eigentlich? Und dann hätte ich aber nochmal BWL studieren müssen. Und ich habe dann gedacht, boah, nee, ich will jetzt echt nochmal Gesellschaft, Organisation verstehen und habe mich ja dann für Soziologie, Schwerpunkt Industriesoziologie und auch Organisationspsychologie entschieden, weil mich das total gereizt hat.
Also ich finde es spannend, weil das, was du tust, ist ja auch im Sinne einer demokratischen Bewegung, über die wir derzeit alle gerade ganz viel diskutieren, ne? Also wie engagiert man sich gesellschaftlich, um in der Gesellschaft auch was zu verändern, um derzeit die Spaltung, also das Thema, die Schere wird immer größer zwischen Arm und Reich, um solche Sachen zu gestalten und zu bewegen. Da kannst du jetzt in der jetzigen Position, aber auch in den früheren Positionen wahrscheinlich sogar mehr tun, als wenn man Chef in einem einzigen Konzern ist oder einer Chefin, oder?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, jeder kann an seiner Stelle was tun und ich finde es deshalb sehr, sehr wichtig, dass gerade heutzutage sich auch Unternehmensvertreter klar für Vielfalt und Demokratie positionieren. Ich halte es im Moment für sehr wichtig, weil wir wissen, dass sich Beschäftigte schon stark auch Richtung Führung orientieren. Und da finde ich, ist es im Moment auch genau die Aufgabe, da die Verantwortung wahrzunehmen. Und klar mögen diese Themen, die sind erstmal logischerweise erstmal bei einer Gewerkschaft verortet, aber ich finde im Moment für den Zusammenhalt zu sorgen in unserer Gesellschaft, dass wir das wirklich zusammen angehen müssen.
Ja, ja.
Und ich sag mal, Sozialpartnerschaft ist ja, basiert ja auch auf einem Miteinander. Und im Moment finde ich es absolut entscheidend. Deswegen ist es gut, was jetzt die letzten Monate oder Wochen, muss man ja sagen, dass jetzt, ich sag mal, die Mitte der Gesellschaft aufgestanden ist, auf die Straße gegangen ist, um einfach zu zeigen, das geht nicht. Also wir wollen hier wirklich um unsere Demokratie auch kämpfen und das entspricht nicht unserem Weltbild, was da jetzt da auch rausgekommen ist durch diese Korrektivrecherchen über dieses Treffen in Potsdam. Also auch wenn es vorher bekannt war, was da die Ideen sind, aber das war ja dann doch nochmal was für einige wohl, das fast zum Überlaufen gebracht hat. Von daher glaube ich, kann jeder und jede Wirksamkeit für Demokratie überprüfen und wirklich gucken, an welcher Stelle bin ich und was kann ich da für eine Verantwortung wahrnehmen.
Keine Frage. Also sehe ich ganz genauso. Ich bin in einer sehr kleinen Gemeinde Gemeinderatsmitglied. Also ich mache jetzt wirklich Basisdemokratie kommunalpolitisch. Was ich nur meine ist, dein Hebel ist ziemlich weit. Und natürlich muss jeder Konzernchef, jede Konzernchefin, Vorstände und so weiter daran arbeiten. Und sollte sich für Diversität, Inklusion, auch Migration einsetzen, weil sie es alle ja eigentlich auch brauchen und nutzen. Aber du wirkst ja in sehr vielen Unternehmen und nicht nur in einem. Das heißt, du kannst dadurch in der Gesellschaft auch wahnsinnig viel bewegen und zwar vielleicht mehr als eine Finanzchefin bei der Lufthansa.
Ja, ich meine, das ist eine riesen Verantwortung, aber halt eben auch genau eine Riesenchance. Und wir haben ja nun ich sag mal, mit dem Thema, wenn wir jetzt mal bei der Gerechtigkeit sind, haben wir natürlich auch mit unserem Tarifvertragsgesetz, also was ja so sagt, dass Arbeitnehmer, ich mach's jetzt mal einfach, dass wir halt Arbeitsbedingungen in Form von Tarifverträgen gestalten, ja, dass wir da Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern, das heißt für bessere Einkommen sorgen, dass wir mit unseren Betriebsräten das, was wir haben in den Unternehmen durch unsere Betriebsverfassung, auch da ist ja ein Miteinander von Arbeitgebern und Arbeitnehmern geregelt, diese Mitbestimmung zu nutzen optimal, um diese Themen der Gerechtigkeit so zu besetzen, dass es wirklich auch zu mehr Fairness, zu mehr gleichen Chancen, zu mehr Gerechtigkeit in der Arbeitswelt kommt. Und das strahlt ja auch in Gesellschaft aus. Also wenn jemand einen festen Job hat, gute Entwicklungsperspektiven und ein sicheres Einkommen, dann ist dieser Mensch etwas gefeiter, ich sag mal, dagegen, dass jemand probiert, Menschen gegeneinander auszuspielen, um in irgendwie eine bessere Position reinzukommen oder zu sagen, wir brauchen hier Sündenböcke. Von daher ist das sehr richtig und sehr wichtig, dass wir dieses Feld in den Unternehmen, dort Demokratie und Gerechtigkeit erlebbar zu machen, dass wir das sehr gut besetzen als IG Metall. Und das machen natürlich vor Ort unsere, wir haben ja über 150, wenn ich das mal so übersetzen darf, Filialen der IG Metall. Wir haben insgesamt 120.000 Betriebsräte, Vertrauensleute, die sich wirklich tagtäglich dann für diese Themen einsetzen. Und das ist im Moment sehr gefordert. Aber da finde ich, deswegen finde ich das einfach gut, was sich da in den letzten Wochen auch auf die Straße bewegt hat, weil einfach deutlich ist, also damit wird es nochmal sichtbarer, weißt du, als wenn wir das auf einer Betriebsversammlung thematisieren oder in einer Abteilungsversammlung. Das ist wichtig. Das muss wirklich, das braucht einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass wir eine starke Demokratie und eine weltoffene Gesellschaft wollen hier in Deutschland. Die brauchen wir. Wir sind ökonomisch auch davon abhängig. Also das Menschliche sowieso. Aber wir sind ökonomisch in Deutschland massiv davon abhängig, dass auch Menschen hier bleiben und hier zuwandern.
Absolut. Apropos Gerechtigkeit, wenn alles so richtig läuft, wird diese Sendung ausgestrahlt am Equal Pay Day. Da macht ihr ja auch was. Also erklär mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, warum es immer noch ungerecht ist. Weil ich habe immer gesagt, also wir haben klare Stellenbeschreibungen und da wird jeder gleich bezahlt, ob Mann oder Frau oder ein anderes Geschlecht. Und trotzdem gibt es immer noch diese Lücke.
Das ist wahr. Wir haben ja, so muss man das ja mal beschreiben, wir haben ja die Situation, dass wir von zwei Sachen reden. Wir haben einmal ein sogenanntes bereinigtes Gender Pay Gap oder Entgeltlücke und unbereinigt. Und unbereinigt sind wir bei ungefähr 18% in Deutschland. Und das Krasse war, also erstmal vielleicht, um das zu beschreiben, unbereinigtes Gender Pay Gap heißt ja, da werden auch die ganzen Themen Teilzeit mit einbezogen. Die Situation, dass wir einfach mehr Frauen in schlecht bezahlten Bereichen haben, als wir Männer haben. Also sprich Pflege, Erziehung, die Bereiche, die eigentlich super wichtig sind, auch für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Oder ich sage immer, ich bin den Kolleginnen ja irgendwie dankbar und den Kollegen, dass ich überhaupt so arbeiten kann, wie ich arbeite, weil mir da, ich sag mal, viele Themen abgenommen werden, ja. So, und ich sag mal, wenn ich keine guten Betreuungsstrukturen habe, dann ist das mit der Vereinbarkeit von Karriere und Familie auch objektiv ein bisschen, da sieht's halt ein bisschen schlechter aus an der Stelle. So, also es gibt diese unbereinigte Lücke und es gibt die bereinigte Lücke und da geht's jetzt mal ans Eingemachte, weil es ist genauso wie du sagst, dass wir in unseren Tarifverträgen zum Beispiel auch gar keine Unterschiede machen zwischen Männern und Frauen, sondern da werden Tätigkeiten eingruppiert. Das muss man sich aber trotzdem fragen, warum, selbst wenn ich vergleichbare Tätigkeiten habe und da kommen dann die 6% des Bereinigten, das ist ja immer noch zu viel Unterschied. Wo kommen die eigentlich genau her? Und da kommen wir dann doch wieder an bestimmte Themenstellungen dran, die wir betrieblich gut uns dann vornehmen müssen, dass wir zum Beispiel feststellen, dass Leistungszulage nicht immer geschlechtergerecht verteilt wird. So, das heißt, aber dann habe ich so einen Punkt, da kann ich das sehr konkret machen. Worin begründet sich die Lücke? Und das ist auch eine Aufgabe, auch nach Betriebsverfassungsgesetz unserer Betriebsräte über die Entgeltausschüsse da zu gucken. Wir versuchen, machen das weiterhin, dass wir einen Blick darauf lenken, was haben wir für gleiche Entwicklungsmöglichkeiten? Haben wir die eigentlich? Karriere, Aufstieg nach der Ausbildung für Männer und Frauen? Weil am Anfang ist ja alles gleich und dann fängt sich das an zu öffnen. Das ist ja auch bei Akademikern und Akademikerinnen, das sieht man auch. Ja. Und der Dealbreaker oder ich sag mal der Showstopper für viele Frauen ist dann echt doch die Familiengründung. Ja. Und da haben wir auch ein paar Probleme, ob das das Ehegattensplitting ist, die Fehlstellungen, ich sag mal eher anreizen. Ja. Nämlich zu sagen, dass derjenige arbeiten geht, der halt mehr verdient, das ist halt meistens dann der Mann. Und da einfach hinzuschauen, und es sind Dinge, die können wir auf der betrieblichen Ebene verändern, in den Tarifverträgen verändern. Aber es braucht auch Rahmung, zum Beispiel bei den Betreuungseinrichtungen. Und das finde ich, dass wir am 6. März ist dann ja dieser Equal Pay Day. Und das heißt ja im Grunde genommen, dass die Frauen bis dahin umsonst gearbeitet haben. So, und das ist ja eigentlich schon echt ziemlich bitter.
Ja.
Und nicht gut, da läuft einfach was schief und wir müssen uns bei dem Unbereinigten natürlich darum kümmern, dass auch gerade die Berufe, in denen Frauen arbeiten, dass die einfach besser bewertet werden, weil die auch einfach wichtig sind.
Okay, wobei das ja dann ein bisschen außerhalb deiner
so ist es.
Gewerkschaft
das
liegt.
Ist, ne? Genau, ja. Ganz ja. Genau. Das ist dann ganz viel bei Verdi logischerweise oder im Bereich der NGG, Nahrung, Gaststätten, Genussmittel. Und wir haben da einfach massive unterschiedliche Entgeltniveaus. Und das ist schon, also klar sind das auch andere Tätigkeiten, aber ich finde, bei einigen Sachen haben wir einfach eine krasse Diskrepanz, wie Arbeit gewertet wird. Und da ist historisch leider zu sagen, dass immer dann, wenn viele Frauen in den Bereichen sind, diese Bereiche immer weniger wert werden. Und da gehen dann weniger Männer rein und dann gibt es so eine komische Teufelsspirale. Es gibt Teufelskreis und es gibt zum Beispiel Länder, die skandinavischen, die haben wesentlich weniger Entgeltunterschiede zwischen den Branchen. Und da ist es natürlich auch leichter für die Menschen, mal von einer Branche in die andere zu wechseln.
Ja. Okay. Gut, also auch nochmal ein wichtiges Thema. Ja. Dein Thema ist derzeit Arbeitszeitverkürzung. Ich habe jetzt mal auf eure Seite auch geguckt, auf eure Webseite, was ihr alles schon erkämpft habt. Und ich war, wie gesagt, meinem Vater Betriebsrat in Kiel auf dem Vineta-Platz und habe gestreikt für, am Sonnabend gehört mein Vater mir.
Wow.
Das muss, also ich weiß nicht, 3 Jahre alt gewesen sein oder irgend sowas. Und damals war Herr Runau, glaube ich, Gewerkschaftssekretär, der später ja der Chef der Lufthansa wurde. Also das ist schon ganz wichtig. Da war mein Vater.
Siehst du mal, wie durchlässig du bist.
Total durchlässig, allerdings war mein Vater schwer enttäuscht.
Ja. Also, schöne Grüße an den Vater. Lebt er noch?
Nee, leider nicht mehr.
Oh, okay.
Aber ich hatte das genauso erlebt. Wir hatten wilde Debatten. Natürlich, als ich Vorständin wurde, dann noch mehr, aber auch schon als Kind. Und es hat viel Spaß gemacht mit ihm. Mhm. Aber also die IG Metall hat zum Beispiel durchgesetzt, einen Anspruch auf Lohn bei Krankheit 1957, 1984 von der 40 auf die 35-Stunden-Woche, teilweise auch auf natürlich, wie schon eben erwähnt, auf die 5-Tage-Woche. Was da aber auch immer erwähnt wird, es gab da einen langen Arbeitskampf mit Streik und Aussperrung, also 1957 114 Tage Streik. Ich weiß nicht, wie lang es 1984 war, aber auch viel. Derzeit erleben wir ja viele Streiks und die Forderung der IG Metall zu sagen, wir wollen jetzt auf 4 Tage. Oder sehe ich, du rümpfst die Nase, ich kann dich sehen. Sag ich da was Falsches?
Ja. Erstmal in der Tat, das war, ich meine, du kommst ja da oben auch, wenn ich es richtig verstanden habe, Kieler Bereich. So. Ja. Genau, und da war ja der wirklich 16-Wochen-Streik für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Hafenarbeiter, also das war ja schon echt eine richtige Auseinandersetzung und auch bei der 35-Stunden-Woche 84 der Arbeitskampf und da wurde ja echt mit harten Bandagen gekämpft, was diese Aussperrung anbelangt und das war ja politisch ganz schön knapp, sag ich mal, also weil ne, wenn alle die ausgesperrt werden keine Entgeltfortzahlung bekommen, Lohnfortzahlung bekommen, das war politisch sehr heikel und wir haben ja dann sind ja dann gerichtlich dagegen vorgegangen, gegen diese Aussperrung und gegen diese Nichtzahlung des Kurzarbeitergeldes und haben ja zum Glück gewonnen auch. So, und dann hat es aber ja, um das vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer zu erklären, es ist ja nie so, dass man dann sagt, 40 und 35, oh, wir haben jetzt den 23.12., ab 1.1. arbeiten jetzt alle mal 5 Stunden weniger, sondern das waren ja Stufenpläne. Und ich meine, 1993 hatten wir dann, glaube ich, den letzten Schritt dann in die 35-Stunden-Woche. Also das hat sich über Jahre, ist das ja sozusagen in einem Stufenplan entwickelt worden. Und wir hatten jetzt für die Stahltarifrunde, da hatten wir aufgrund der Veränderungen, die wir im Stahlbereich haben werden, aufgrund von Technologieveränderungen und weil klar ist, wir brauchen dann da am Tag X weniger Arbeitskräfte, wenn umgestellt ist von den Öfen auf Direktreduktionsanlagen, brauchen wir weniger Beschäftigte. Und das war sozusagen die Begründung für eine Arbeitszeitabsenkung im Stahlbereich. Und wir haben Teile davon jetzt auch bei vollem Lohnausgleich hinbekommen. Teile davon. Und das war aber eine sehr stahlspezifische Forderung. Wir befragen jetzt unsere Mitglieder, also da sind wir auch bei dem Thema, das wir eingangs diskutiert haben. Wir befragen jetzt unsere Mitglieder hinsichtlich unserer großen Tarifrunde Metall und Elektro im Herbst. Und wir haben eher im Moment die Stimmung in den Betrieben, dass es in Richtung Arbeitszeitsouveränität, Selbstbestimmung geht. Arbeitgeber nennen es flexibel, wir nennen es selbstbestimmt, weil wir 2018 sehr erfolgreich zusätzliche freie Tage durchgesetzt haben. Da können die Leute einfach wählen zwischen Geld oder Zeit. Viele entscheiden sich für Zeit, weil sie sehr souverän damit ihre ganzen Vereinbarkeitsthemen auch besser regeln können. Und von daher kann das sein, dass das sozusagen stärker in so eine Richtung gehen wird. Aber im Hauptpunkt steht für unsere Leute im Moment das Thema Entgelt aufgrund der Inflation und der Belastung durch die Energiekosten. Das muss man einfach mal sagen. Das ist gerade das vordringlichste Thema und halt auch für die jungen Leute eine höhere Ausbildungsvergütung. Das ist so ein ganz, ganz starker Schwerpunkt. Aber wie gesagt, das fragen wir jetzt auch noch mal ab. Und wir haben ja da unsere demokratischen Wege, das auch zu diskutieren in den Tarifkommissionen. Von daher ist das jetzt gut und richtig, auch wegen partnerschaftlicher Arbeitsteilung, das Thema Arbeitszeit im Blick zu behalten. Denn wir stellen halt fest, dass viele Männer würden gerne weniger arbeiten, viele Teilzeitfrauen oder Frauen mit kürzeren Arbeitszeiten würden gerne mehr arbeiten. Von daher wäre das durchaus auch vielleicht eine Lösung für das Thema, das wir eben diskutiert haben, nämlich des Gender Pay Gaps. Verstehst du? Also dann hätte man auch darüber Möglichkeiten. Und ich sag mal, faktisch haben wir eine Abstimmung mit den Füßen. Denn wir haben gerade in einigen Bereichen der Arbeitsmarktsituation, ich höre das von vielen Arbeitgeberinnen, die sagen mir, du, bei mir kommen die Leute ins Vorstellungsgespräch und die sagen, ginge das auch mit einer 4-Tage-Woche oder mit 28 Stunden, ja, weil ich habe hier auch Themen, so. Und da war ja auch der Angang zu sagen, kriegt man sowas, ich sag mal, nicht nur für High-End abgesichert, die sich das dann vielleicht leisten können, mal eben auf XY% ihres Einkommens zu verzichten, sondern kriegen wir das auch für Schichtarbeiter zum Beispiel ermöglicht. Und das war dann auch das Thema, warum wir das 2018 in der Runde hatten mit dieser Wahlmöglichkeit, was ja gerade von belasteten Schichtarbeitern sehr gut in Anspruch genommen wird. Und ich finde, wir müssen immer alle versuchen, alle Belegschaftsgruppen auch im Blick zu behalten, ja, und nicht eine Tarifpolitik für wenige zu machen, sondern wirklich für die Mehrheit und eher die Souveränität zu stärken. Das ist wichtig. Ist das nachvollziehbar, was ich da sage?
Das ist total nachvollziehbar. Ehrlich gesagt, also mir gehen tausend Sachen durch den Kopf. Eins ist, ich hatte viele Frauen, die Teilzeit gearbeitet haben, auch in Führungspositionen als Gruppenleiterin. Ich war ja eher in der Administration. Und ehrlich gesagt, die waren genauso produktiv mit 80% wie Männer oder auch Frauen mit 100%, weil die sich das einfach ganz anders eingeteilt haben. Ne? Die wussten, ja, ich kann mir nicht zu lange hier schnacken leisten. Ich muss ja dann und dann weg und das Kind abholen oder wie auch immer. Und waren daher sehr produktiv. Von daher kann ich dem Gedanken auch folgen, dass man mit kürzerer Arbeitszeit trotzdem produktiver ist. Also das ist.
Das finde ich total toll, dass du das sagst, weil das ist das, was die Arbeitgeber normalerweise leugnen. Also ich behaupte ja immer, das ist Produktivitätssteigerung. Und ich meine, irgendein Arbeitgeber hatte dann mal so in so einer Zeitung gesagt, also ich glaube, das spiegelt ja die Realität nicht wider, aber das ist ja faktisch, ist das so. Und das ganze Thema der Arbeitszeitverzögerung, das gilt ja auch immer als so eine Rationalisierungspeitsche, ja, so wird es immer genannt, weil man dann einfach wirklich überlegt, es wird verdichtet, ob das dann immer gut ist für die Beschäftigten, ist nochmal was anderes, weil wenn man gerade mit den Kolleginnen redet, ich kenne das auch super effizient, die schnacken echt nicht, sondern hin und arbeiten und zack, Computer aus und wusch raus aus dem Büro. Und das, ich meine, das ist ja auch eine Verdichtung, aber viele Arbeitgeber wissen das genau und sagen, das passt schon mit der Teilzeit. Also ne, geht nicht unbedingt auf die Leistung und im Zweifelsfall weiß ich, die macht abends ihren Rechner nochmal an und checkt nochmal ihre E-Mails. Also es ist schon interessant. Und ich sag mal, viele Arbeitgeber zeigen sich ja in der Praxis unideologischer als die politischen Verlautbarungen. Also da muss man halt auch noch mal gucken, weil das meinte ich vorhin mit der Abstimmung mit den Füßen.
Ja.
Und viele sagen mir auch gerade im Handwerksbereich, du, wenn ich da nichts anbiete, dann kriege ich überhaupt keine Leute.
Ja.
Also es
ja.
ist halt mittlerweile einfach für den Punkt Arbeitgeberattraktivität ist das halt schon auch relevant, da sich offen zu zeigen.
Was ein anderes, was mir durch den Kopf gegangen ist, aber auch schon in der Vorbereitung, ist das Thema, wie löst man denn Konflikte? Und zwar empfinde ich das bei dir oder anderen Gewerkschaftschefs, Chefinnen so ähnlich wie bei Politikern. Nämlich, wenn alles gut gelöst wird, smooth, im Hintergrund, ja, ihr bereitet alles gut vor mit eurer Basis, ihr redet mit den Arbeitgeberverbänden und dann kommt eine Einigung dabei raus, dann wird man weniger gelobt, als wenn man auf den Tisch haut, einen großen Streik macht und danach die Lösung kommt. Empfindest du das auch als Dilemma?
Ich glaube, das A und O ist das Thema Beteiligung, Transparenz, saubere Prozesse zu haben. Das sehe ich bei uns. Aber ich meine, das Ganze ist ja Machtpolitik. Das muss man einfach mal so sagen. Und es genau. geht knallhart um Profit, mehr oder weniger Profit. Ich sage das mal so. Auf der ist einfach so, wenn wir gut verhandeln, das sind ja dann so die Themen, was kostet einen dann eine Tariferhöhung, was bedeutet das? Und ich sag mal, das ist ja kein Planspiel, sondern das ist knallhart. Und manchmal ist es dann einfach so, da ist dann wirklich Streik, wirklich, das ist ja das letzte Mittel. Und anders kriegen wir dann die Interessen nicht durchgesetzt. Und ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen. Ist es mit mehr oder weniger Konflikt besser? Es hängt dann auch echt immer sehr von der Stimmung ab in einer Belegschaft, würde ich mal sagen. Was ist so drumherum gerade die Stimmung? Also das ist, da muss man sehen, weil Dinge verändern sich ja und manchmal radikalisieren sich auch Dinge. Und das merken wir jetzt nun gerade gesellschaftlich, dass es eher stärker, also es, da gibt's ja einfach, muss man nicht drum rumreden, aber dass das doch auch sehr polarisiert wird. Und da muss man dann sozusagen einfach gucken, wie kriegt man dann da eine Kompromissfindung, ja? Was ist die Erwartung? Kriegt man das kanalisiert? Wie transparent sind wir da? Und das ist etwas, da sind wir sehr sensibel und sehr transparent und werden da einfach als IG Metall in eine sehr gut professionell geführte Tarifbewegung reingehen. Und das ist richtig. Also ich meine, das erwarten unsere Mitglieder, unsere Beschäftigten. Wir sind eine basisdemokratische Organisation. Deswegen fangen wir mit so einer großen Befragung auch an, um an das ranzukommen, wie ist gerade eigentlich das Empfinden auch bei den Menschen? Was empfinden die an Ungerechtigkeit? Wie schätzen sie die wirtschaftliche Situation ein? Wo drückt ihnen der Schuh? Das ist ganz wichtig für uns, nah dran zu sein an den Menschen.
Mhm. Eine Frage noch zu den Streiks. Wir haben schon drüber gesprochen, dass ihr ja in eurer Geschichte auch viele Streiks hattet und auch viel erkämpft habt. Derzeit haben wir auch viele Streiks in Deutschland. Interessanterweise wird natürlich viel mehr über Streiks bei Fluggesellschaften, Zügen und Landwirten gesprochen, als wenn das Grillingpersonal streikt. Die haben viel weniger Medienaufmerksamkeit offensichtlich. Aber wie siehst du das? Weil viele Menschen ja sagen, oh, das ist unzumutbar und das sollten die nicht tun, wir müssen das Streikrecht ändern. Und ist das auch so, dass du sagst, gute Gewerkschaftschefin, die muss möglichst drastisch auch auftreten?
Ich finde, das muss man schon differenzieren zwischen den ganzen Themen, weil es wirklich sehr unterschiedliche Motivationen waren, warum jetzt die Landwirte nach Berlin gefahren sind. Aber ich sag mal sozusagen, es äußert sich ja überall so das Bedürfnis zu zeigen, man ist mit etwas nicht einverstanden. So, deswegen würde ich diese Landwirte, das kann man jetzt, wenn man so will, ist es ja rein rechtlich nicht ein Streik. Das ist ja nochmal eine andere Nummer, weil es sind ja meistens sind es ja Selbstständige, die dann sich da auf den Traktor gesetzt haben und Richtung Berlin gefahren sind. Von daher würde ich das nochmal differenzieren. Und wir haben in Deutschland, wir haben ein Streikrecht und die ganzen Beurteilungen zum Streik sind ja auch höchstrichterlich kommentiert, wie das ist halt dafür da, sonst wäre das ja kollektives Betteln, wenn man in den Tarifrunden ist. Und ich glaube, wie radikal eine Gewerkschaftsführerin oder ein Gewerkschaftsführer auftritt, das ist natürlich schon ein Stück, hängt auch von der Mitgliedschaft ab. Also ich sag mal, wenn das überhaupt nicht passen würde, dann würde das ja durch Massenaustritte irgendwie bestraft werden. Von daher sucht sich das dann halt auch so seine Form und passt dann ja anscheinend zusammen. Und es gibt dann da halt einen Rückhalt, so würde ich das mal sagen. Und keiner, ich glaube, so würde ich das jetzt zumindest mal für meine Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Gewerkschaftsbund sagen. Also nochmal ganz wichtig, das wissen ja viele nicht, die Lokführergewerkschaft ist nicht unter dem Dach des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das wissen viele nicht, kann ich auch verstehen, weil Gewerkschaft assoziiert man mit Gewerkschaft. Von daher kann ich kenne Herrn Weselski persönlich nicht. Ich kann es nur für meine anderen Kolleginnen und Kollegen sagen dort. die mit diesem Instrument sehr verantwortungsbewusst, sehr verantwortungsvoll umgehen. Und das macht man ja nicht mal ebenso, sondern am Ende hat man die Verantwortung als Gewerkschaftsführung, auch immer eine Landebahn zu haben und zu sagen, wo endet das? Kriege ich das kontrolliert? Weil ich pushe ja auch mit einem Streik Erwartungen nach oben. So. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das wirklich von der Basis aus auch entwickelt und da ein Gefühl hat, was geht? Also können wir diesen, wollen wir diesen Weg gehen, dieser Auseinandersetzung? Dieser Streikauseinandersetzung, da kriegen wir es mit Warnstreiks hin oder bei uns, wir haben 24-Stunden-Streiks. Diese Abwägung, die müssen wir eindeutig treffen. Und das machen wir. Das machen wir sehr demokratisch.
Ja, und man muss ja auch wirklich ohne Gesichtsverlust wieder an den Verhandlungstisch gehen können, nicht? Das ist ja, ist ja ganz wichtig, das mitzudenken. Ja, auch von beiden Seiten im Übrigen. Ja. Okay. Schon wieder 1000 Fragen, die ich habe. Eine ist, meine Assistentin, der Vater war auch Betriebsrat, hat auch immer gesagt, Kind, gehe in die Gewerkschaft. Und sie sagt bis heute, also sie ist jetzt auch 60, ehrlich gesagt, ich habe immer davon profitiert und war nie drin. Wie überzeugst du junge Leute, dass sie in die Gewerkschaft gehen sollten?
Gut, also das macht in erster Linie machen das unsere Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Wir haben eine ganz tolle junge IG Metall. Also wir sind über 200.000 Mitglieder unter 27 Jahre, haben jetzt in den letzten Jahren, also nach Corona, wieder einen guten, eine gute Mitgliederentwicklung, einen guten Zuwachs, sind ja auch sehr aktiv in der, bei den Studierenden, sind eine echt große Studierendenbewegung. Es kommt durch diese ganzen dualen Studiengänge, die wir halt haben. Da sind wir auch reingegangen, damit wir sozusagen, ich sag mal, diese Bedürfnisse gerade im akademischen Bereich auch abbilden, haben beispielsweise, weil du so als konkretes Beispiel auch mit den Dualstudierenden richtige Tarifbewegungen geführt, damit die einen Tarifvertrag bekommen haben. Weil du hast da, ich sag mal, alles von irgendwie 400 Euro bis 1500 Euro Ausbildungsvergütung. Und wenn wir die Leute vernetzen und die sehen da, ey, wie, Moment mal, du kriegst irgendwie den Weg zur Berufsschule oder an die Fachhochschule bezahlt, ich nicht. Wieso habe ich 400 Euro und du hast 1500? Da kommt man natürlich an die ganzen Themen. Ja, gut, wir haben halt einen Tarifvertrag, ja, wir haben das irgendwie, oder wir haben eine coole Betriebsvereinbarung oder Betriebsräte sind da mega, die dann irgendwie sagen, ich regel zum Beispiel auch Praktikaentgelte, solche Sachen halt, faire Spielregeln. Und darüber kriegen wir das so ganz konkret hin, oder wir haben abgesichert in unseren Tarifverträgen die Übernahme nach der Ausbildung. Das heißt, also als ich in die Ausbildung gegangen bin, 87, haben die mir gesagt, wir können ihnen nicht garantieren, ob sie danach eine Arbeitsstelle kriegen, weil das war keine gute Arbeitsmarktsituation, auch keine gute Ausbildungsmarktsituation damals. Und jetzt haben wir dann in den Tarifverträgen mit Operation Übernahme gesichert, dass die danach in ein Arbeitsverhältnis, dass das quasi fest ist. Es sei denn, es gibt betriebliche Gründe, da gibt es schon noch so Abweichungsmöglichkeiten oder auch bei Ausbildung über Bedarf. Das heißt, das sind möglichst konkret an den Themen der jungen Leute anzusetzen. Und dafür auch mit ihnen Regelungen zu erarbeiten. Und da, wo unsere Betriebsräte da engagiert sind und unsere Jugend- und Auszubildendenvertretung, da gewinnen wir die Menschen mit den Argumenten gut für unsere IG Metall. Und dann geht es auch um Ausbildungsqualität, logischerweise, um wirklich viele Aspekte, die direkt mit ihrem, naja, mit ihrem Alltag zu tun haben. Und dann zu sagen, hier, engagier dich. Und dann gehen wir die Themen zusammen an und versuchen, die zu lösen.
Und das spricht sich natürlich rum und dann treten auch andere ein.
Genau, und wir machen viel über Social Media, über TikTok im Bereich junge IG Metall. Und das läuft gut. Die machen da einen guten Job. Und wir haben jetzt so SOS-Ausbildung auch nochmal eine Initiative, dass zum Beispiel auch mehr Hauptschüler und Hauptschülerinnen überhaupt die Chance haben, in Ausbildung reinzukommen, weil wir ja eine echte Schieflage kriegen in Deutschland, weil wir knapp 2,6 Millionen junge Menschen unter 35 haben ohne Ausbildungsabschluss. Und verstehst du, damit hast du soziale Probleme nach vorne projiziert.
Absolut, ja.
Das interessiert jetzt erstmal niemanden so richtig, der schon einen Ausbildungsplatz hat. Aber dass das ungerecht ist, ja, dass Menschen keinen Zugang zur Ausbildung bekommen und was das für Folgewirkungen hat, damit in diese gesellschaftliche Debatte und Verantwortung, damit kannst du auch Leute politisieren. Auch die, die ihre Schäfchen, ich sag mal, vermeintlich im Trockenen haben. Und da merke ich doch, dass die da auch Verantwortung übernehmen wollen. Ja, diese vermeintliche Generation Z. Also ich habe überhaupt nicht die Erfahrung, dass die Leute da unpolitisch sind. Das ist das Tolle. Ist auch nochmal das Tolle. Wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die halt so engagiert sind und jetzt auch auf die Gasse gehen gegen die ganzen gesellschaftlichen Verwerfungen, die wir da haben vom rechten Rand.
Absolut, das ist super. Apropos rechter Rand. AfD in Betriebsräten ist ja auch manchmal ein Thema, nicht? Dass versucht wird, auch den rechten Rand in Unternehmen unterzubringen und dort dann in Betriebsräten auch gegebenenfalls Menschen zu motivieren, zu mobilisieren. Wie geht ihr damit um?
Wir haben das bei unseren Wahlen 2022, also wir haben alle, in den Betrieben wird alle 4 Jahre nach Betriebsverfassungsgesetz gewählt. Und wir haben 2022 gegenüber 2018 das sehr eingedämmt. Also wir müssen insgesamt uns das mal angucken, dass das ja minimal wenige Mandate sind, nämlich 18 oder 19 von insgesamt 70.000. Das ist dieses Zentrum Automobil. Und wie gesagt, das ist uns gelungen, das einzuhegen. Und ganz toll, eine Belegschaft unten in Regensburg bei Continental, da wollten die an den Start gehen, da musst du Listen einreichen. Und da haben über 5.000 Beschäftigte jegliche Stützunterschrift verweigert. Das heißt, da wurde eine ungültige Liste von diesem rechten Rand eingereicht. Und da muss ich sagen, als ich dann die Information da nachts bekam, dass da keine Unterschrift drunter stand, da war ich echt, da glaubt man echt an die helle Seite der Macht, ne? Weil du dann denkst, verdammt, das ist so gut, die Leute wissen genau, wo der Hammer hängt. Und das war schon echt ein starkes Signal. Aber, also ich sag mal, das ist so eingedämmt, aber wir sind da überhaupt nicht, also wir haben da ein ganz kritisches Augenmerk drauf, aber nicht nur das, sondern unsere Vertrauensleute, unsere Betriebsräte führen echt auf dem Hallenboden in den Büros diese Diskussionen, weil die jetzt mal egal, ob wir die direkt in den Betriebsräten drin haben, aber wir wissen alle, wie die Zustimmungswerte der AfD sind.
Ja, ja.
Und da sind wir als Gewerkschaft der Spiegel der Gesellschaft. Unsere Mitglieder sind der Spiegel der Gesellschaft. Wir sind ja nicht 2,1 Millionen Gutmenschen. Entschuldigung. Also muss man einfach mal so sagen. Das geht ja gar nicht statistisch nach der gaußschen Normalverteilung. So, und die Menschen haben auch Ängste vor Veränderungen, empfinden Ungerechtigkeit, aber haben auch einige offen ein Thema mit Migration. So. Und diese Themen müssen wir offen ansprechen, diskutieren. Deswegen, wir sagen immer, Kollege von mir aus meinem Vorstandsteam, der sagt immer offene Tür und klare Kante. Also ich sag mal, wenn was rassistisch ist, ganz offen, dann ist Niet, dann ist Ende Gelände. Aber ich sag mal, wir wollen trotzdem um Köpfe und Herzen kämpfen. Einfach auch deshalb, weil wir glauben und davon überzeugt sind, dass wir gute Konzepte haben, um Zukunft zu gestalten. Und da führen unsere Aktiven in den Betrieben echt richtige Auseinandersetzungen und Kämpfe um diese Köpfe und um die Herzen der Leute. Und das, da kriegen die von uns auch allen Support. Ja. Und deswegen ist es auch nochmal so wichtig, dass so viele gerade auf die Straße gehen, weil das ist natürlich auch nochmal eine Unterstützung an der Ecke, weil gerade, glaube ich, viel auf dem Spiel steht. So, und jetzt mal machtpolitisch. Man muss einfach sagen, Björn Höcke hat ja den Betrieb als seine Kampfzone definiert als Nächste. Also es ist nicht so, dass, also es ist definiert von der AfD, dass sie da ganz stark reingehen wollen. So, aber da sage ich mal, dann kommt mal, wir sind gut vorbereitet. Kommt einfach, wir sind gut vorbereitet und wir schlafen nicht mit dem Gesicht zur Wand. Und da gilt es, unsere Leute zu stärken und eine klare Haltung zu haben gegen Rechtsextremismus an der Stelle und mal zu sagen, verdammt, ihr wollt aus der EU raus. Verdammt, was macht das denn bitte dann mit der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen hier?
Ja, und damit, was macht das mit den Arbeitsplätzen?
Wahnsinn, ja. Oder? Was macht das mit den Arbeitsplätzen, wo ja jetzt schon knapp 30% sagen, wir können gar nicht wachsen, weil wir keine Fachkräfte kriegen. Hier werden die alle Leute deportieren wollen, die Migrationsgeschichte haben. Hallo? Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Weißt du, ich meine, wir haben bei uns bei der IG Metall 25% Mitglieder mit Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte. Das lassen wir nicht zu. Wir stellen uns da ganz klar vor, diese Kolleginnen und Kollegen. Das geht überhaupt nicht. Also es ist ja Wahnsinn. Echter Wahnsinn. Und das müssen wir sagen. Also man muss mal sich mal das Programm angucken. Das ist überhaupt nicht arbeitnehmerfreundlich von der AfD. Und das versuche ich halt auch immer wieder zu sagen. Leute, überlegt euch, Augen auf bei der Wahl. Also weil das ist, das bringt uns gar nichts. Das ist ja nur eine Spaltung zwischen, ich sag mal, der Arbeitnehmerschaft, aber lässt, sorry, den Arbeitgeber völlig in Ruhe, ja, an der Stelle. Also vermeintlich, weil natürlich hat er dann damit zu tun, wenn die Leute weg sind und so. Aber ich will nur sagen, das ist schon, es ist brutal einfach. Aber ich sag, wir sind da vorbereitet.
Na, und in dem Sinne ist es dann ja auch toll, dass es so eine Organisation wie die Gewerkschaft gibt, weil dann fühlen die Kollegen und Kolleginnen sich natürlich auch stärker, als wenn man ganz alleine jetzt mit einem Kollegen debattiert, der sagt, ich würde AfD wählen. Und wenn man alleine in die Diskussion geht, ist es natürlich viel schwieriger, als wenn man von euch schon Argumente bekommen hat, aber auch weiß, ey, ich habe viele Kollegen, die sehen das ganz genauso. Genau wie die Menschen, die gerade auf die Straße gehen. Nicht? Und ich sehe das genau wie du. Aber es ist ja schön zu hören, dass es dann auch solche Aktionen gibt, wo die Kollegen dann von sich aus sagen, nee, hier unterschreiben wir nicht. Das haben wir durchschaut.
Ja, ne? Ja. Finde ich auch gut. Und wie gesagt, wir vernetzen die Menschen, also auch da die Aktiven in den Betrieben. Also wir haben da jetzt nicht wöchentlich, aber wir bieten da so viel Online-Geschichten an, wo sich die Menschen gegenseitig auch unterstützen und sagen, pass auf, was sage ich denn, wenn der mit dem Argument irgendwie kommt, ja, die Bürgergeldempfänger, da irgendwie, die verdienen ja genauso viel wie ich mit meiner ehrlichen Arbeit. So, und da musst du halt Fakten auch entgegensetzen, ja, und musst es dann halt auch erläutern. Das heißt, wir stärken mit einem wirklich guten Team, stärken wir halt diese Leute einfach und geben ihnen Argumente an die Hand, stärken sie, dass sie nicht alleine sind, so, und vernetzen sie mit anderen, und das bauen wir weiter aus. Also wir haben da eine richtig gute, nicht nur eine Strategie, sondern wirklich gutes Handlungskonzept, und das war auf unserem letzten Gewerkschaftstag auch ein mega Thema, logischerweise, wie gehen wir damit um, und da arbeiten wir sehr, sehr aktiv und sehr gut dran, um da die bestmögliche Unterstützung für die zu bieten, die da im Feuer stehen.
Ja.
Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass da auch von politischer Seite agiert wird, wie jetzt
beispielsweise. Und von der Arbeitgeberseite.
Absolut, was ich eingangs gesagt habe, dass die auch eine klare Kante da zeigen und profilieren und wirklich sagen, wir sind auch für Weltoffenheit, für Vielfalt und auch den Menschen dann ja auch den Rücken stärken, die da betrieblich diese Auseinandersetzung führen.
Ja.
Und das, ich sag mal, dieses Ding, Politik gehört hier nicht in den Betrieb, da ändert sich ja nun doch einiges. Es gibt ja viele Initiativen zum Glück, also wirklich auch toll da bei Jenoptik, gerade in Thüringen, die das ja als erste mit angegangen sind, aber jetzt auch die DAX 40-Initiative. Und das ist wichtig, weil ich einfach merke, die Menschen in den Betrieben orientieren sich schon daran, was der Arbeitgeber sagt. Das ist so. Also das ist ein Einfluss, der ist nicht zu unterschätzen. Also ich mache das auch, unsere Betriebsräte auch, aber es ist schon echt wichtig, was die Unternehmensspitze da sagt.
Ja. Absolut, absolut. Ah, da sind wir dann auch vielleicht ein bisschen bei dem Thema Standort Deutschland. Eure Forderung, da sagt die Wirtschaft, oh Gott, das bringt uns an den Ruin. Aber natürlich, du hast es auch schon erwähnt, das Thema Energiekosten, das Thema Transformationskosten im Sinne von klimaneutrale Technologien. Glaubst du, dass Deutschland sich deindustrialisiert?
Was meinst du jetzt für eine Forderung? Also du hattest jetzt am Anfang gesprochen von irgendeiner Forderung von uns.
Arbeitszeitflexibilisierung und Entgelterhöhung.
Ach so, okay, ja. Ne?
Also klar. Alle Kosten sind sowieso schon zu hoch in Deutschland. Okay. Wir haben schon so hohe Personalkosten. Mhm. Und wenn die Personalkosten noch weiter steigen, dann gehen wir nach Polen, Ungarn, Belarus, was weiß ich was. Mhm. Das ist ja, ich sag jetzt mal, ein fast instinkthaftes Argument. Aber natürlich, das im Zusammenhang mit sehr hohen Energiekosten, mit dem Thema Fachkräftemangel, mit dem Thema, wir müssen investieren in neue Technologien und deswegen wandern wir ab.
Also die IG Metall wir haben uns sehr stark gemacht für eine Energiekostenentlastung der Unternehmen. Wir haben uns sehr stark gemacht für ein Sondervermögen, mit dem dann auch eine Planbarkeit da ist. Wo geht es hin in Richtung Energiewende, neue Industrien? Von daher, wie soll ich es mal so sagen, wir haben da uns stark positioniert, auch vor dem Hintergrund der Absicherung natürlich der hiesigen Standorte und Arbeitsplätze, weil einfach klar war, für kleinere Unternehmen, gerade Schmieden, Gießereien, ist das Thema, wenn wir dort keine Überbrückung kriegen, bis wir mehr wettbewerbsfähigen Strom haben aus erneuerbaren Energien, wird es echt eng. Und die warten nicht bis 2030, sondern die treffen jetzt Investitions- und Standortentscheidungen. Und da haben wir uns ganz, ganz klar positioniert und waren da auch, also da will ich nur mal sagen, da waren auch viele Arbeitgeber zögerlich, ne, an der Stelle. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber das war schwer, eine Position auf der Arbeitgeberseite zu einen. Da waren wir als Gewerkschaft klarer, als weil es da nochmal zwischen den verschiedenen Branchen und Verbänden auf der Arbeitgeberseite Unstimmigkeiten gab. Wer profitiert jetzt hier von was? Und ich denke, da hätte man mit einer konzertierten Aktion mehr erreichen können. Und es ist ja dezidiert auch der Finanzminister, der an einigen Stellen die Taschen zuhält.
Kann man so sagen, ja.
Ja, genau. Also deswegen sag ich mal, an der Stelle würde ich erstmal sagen, sind wir ja erstmal raus. Also wir hatten uns da ja gut eingesetzt an der Stelle. Und ich sag mal, die anderen Themen, wir werden mit einer klaren Entgeltforderung in diese Tarifrunde reingehen. Das ist die Erwartungshaltung von unseren Leuten, von unseren Beschäftigten, von unseren Mitgliedern. Wie hoch das ist, wie gesagt, das werden wir jetzt sehen. Und natürlich wird dann da das Geschrei losgehen, also ist klar. Aber da hast du das ja jetzt eben selbst formuliert. Das ist ja auch etwas, was wir kennen. Was viel erschreckender ist, ist, dass vielen von unseren Betriebsräten, wir machen da zweimal im Jahr eine Befragung zu dem ganzen Thema wirtschaftliche Situation, Einschätzung. Im Moment ist so viel im Umbruch. Es ist wirklich viel im Umbruch. Und es sind, ich finde, schon Zeiten von krassen Weichenstellungen. Also was bleibt an, was du gefragt hast, an Industrie eigentlich hier? Was geht weg? So dass wir dort eine andere strategische Ausrichtung brauchen. Und es sagen 50% unserer Befragten an 2500 Unternehmen, dass der Arbeitgeber keine klare Transformationsstrategie hat. Und das finde ich viel erschreckender und schwieriger. Also ich sag mal, da sind ja die anderen Themen, ich sag mal, Arbeitskosten. Und nicht zu vergessen, dass wir auch viele Unternehmen haben werden, die zweistellige Rendite abliefern, trotz der schwierigen, vermeintlich schwierigen Rahmenbedingungen. Ja, also muss man, es geht ja nicht allen schlecht. Also irgendwas können wir ja hier mit unseren klugen Beschäftigten, mit unseren Rahmenbedingungen. So, und trotzdem sind wir an einer kritischen Stelle, so sehe ich das, weil wir haben es ja im Moment gerade im Autozulieferbereich, wo massive Stellenkürzungen anstehen. Da werden wir uns auch wehren, haben uns da ja auch schon gewehrt. Aber das heißt, da braucht es eine klare Strategie. Das ist das ganze Thema Richtung Technologieoffenheit im Automobilbereich. Das ist im Bereich Digitalisierung, Konnektivität, autonomes Fahren. Wie kriegen wir das hin gegen die chinesischen Wettbewerber? Wie kriegen wir das hin gegen Tesla? Wenn ich jetzt mal auf den Autobereich gucke oder mit Tesla, gegen, wie auch immer, da arbeiten ja auch Kolleginnen und Kollegen von uns,
ja.
Dass da, weil da ja wirklich unsägliche Rabattschlachten laufen. Also wie soll ich nur sagen, die Arena ist leider noch mal viel komplexer. Und ich kann nur sagen, IG Metall ist bereit, wirklich in dieser Arena nach Lösungen zu suchen. Und wir haben ein ziemlich klares Zielbild, wie eine Industriepolitik in Deutschland aussehen soll. Und haben das auch diskutiert und stellen das zur Diskussion. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, die Wachstumsmöglichkeiten, die wir ja haben durch unsere Potenziale, die auch zu nutzen, dafür, dass auch Arbeit, neue Arbeit entsteht und Arbeitsplätze geschaffen werden. Also meiner Meinung nach ist es durchaus möglich, oder ich zeichne durchaus ein positives Bild, dass es da riesige Chancen gibt durch diese ganzen Umbauten. Aber dazu muss es halt auch Investitionsentscheidungen geben, die in diese Richtung gehen, weil sonst ist der Zug irgendwann abgefahren und es geht dann woanders hin.
Absolut. Aber das finde ich aber wirklich wichtig, dass du auch sagst, also Transformation wird ja kommen. Wir können nicht an Bestand festhalten und sagen, es muss alles so bleiben, wie es ist. Das heißt, jede Firma, natürlich in dem Sinne dann begleitet auch von der Gewerkschaft, muss sich auf Transformation einstellen. Arbeitsplätze werden sich verändern. Wir werden anders mit Technologien umgehen. Und dazu müssen wir bereit sein, uns zu transformieren. Mhm. Natürlich, ich sehe das auch. Ich glaube, wir haben große Chancen. Und da müssen wir gemeinsame Modelle finden, wie das geht. Und völlig richtig, wenn man glaubt, die Führung hat keine Strategie, damit umzugehen, dann ist das bedenklich. Lass mich noch zwei Fragen stellen oder vielleicht drei. Du hast gesagt, du bist keine Feministin. Ist das richtig?
Das habe ich irgendwann mal so leichtsinnig gesagt. Da war ich noch so jung.
Okay, Okay. Ich hatte mal einen Podcast mit Verena Pauster, da hat sie gesagt, ich muss nicht auf die Straße gehen. Ich glaube, das ist 10 Jahre her.
Ja.
Das hat sich, glaube ich, auch geändert.
Genau.
Ja, okay.
Und ich weiß auch nicht, warum ich das damals so beantworte. Passiert manchmal. Nee, ich gehe auf die Straße, ich bin frauenbewegt. Ich sehe das ganze Thema der ökonomischen Teilhabe für Frauen, also auch, ich sag mal, im Hinblick finanzielle Absicherung, Eigenständigkeit, Kampf gegen Altersarmut, das wissen wir ja alles. Das ist ein massives, also ein Ziel, auch andere Frauen zu empowern, meine Position zu nutzen, Kolleginnen zu unterstützen, andere Frauen zu ermutigen, zu unterstützen, ist eine echte Herzensangelegenheit, aber mehr als eine Herzensangelegenheit, weil es geht echt einfach so viel und wir haben noch keine Chancengleichheit.
Ich glaube, es war also mindestens vor 20 Jahren auch noch wirklich so ein Thema, auch für mich, was ist eigentlich eine Feministin? Und dann hatte man irgendwie so ein kämpferisches Zickenbild und dann hat man gesagt, nee, möchte ich vielleicht nicht sein, auch wenn ich mich total für Gleichberechtigung einsetze. Aber ich glaube, der Begriff hat sich auch ein bisschen geändert, ne?
Der hat sich geändert, aber du hast recht, weil man muss echt aufpassen, weil das ist ja oft, also der Spruch, Sie sind ja wohl nicht für eine Frauenquote, weil das haben Sie ja nicht nötig.
Ja.
Und da sage ich, ist jetzt mal egal, was ich nötig habe, aber ich bin für die Frauenquote. Und wenn ich eine Quotenfrau sein sollte, dann sage ich mal, na und?
Also, genau.
Denn so, ich glaube mal, ohne diese ganzen Initiativen, die wir da ja auch, die es da gegeben hat. Und ich sage mal, wir stehen ja, also ich stehe ja auf den Schultern starker Frauen. Und ich will auch eine starke Schulter sein für nachfolgende Generationen. Und von nichts kommt nichts. Und wir haben jetzt nicht nur eine automatische, positive, progressive Entwicklung für Frauen, also oder in dem ganzen Thema Gleichstellung, wie Corona das ja zum Beispiel gezeigt hat. Da gab es ja echt einen massiven Backlash.
Ja.
Ne?
Ja, absolut.
Also wachsam.
Definitiv. Was ich auch gelesen habe, du hast in irgendeinem Interview gesagt, du bist ein herzlicher Mensch und die Menschen, die Leute haben das Gefühl, sie können mich in den Arm nehmen. Ist das ungewöhnlich für eine IG Metall-Chefin oder wart ihr immer nahbar? Waren auch die Männer nahbar?
Unterschiedlich. Das ist schon so, wir sind eine sehr, also bei der IG Metall, man nimmt sich schon tendenziell so in den Arm, so würde ich mal sagen.
Tatsächlich, das würde man ja gar nicht denken, oder?
Ja, das ist so. Aber auch nicht alle, aber die Menschen sind schon sehr, sehr herzlich und tragen ihr Herz auch auf der Zunge, was ich halt toll finde. Also man kriegt, es ist so unterschiedlich, aber man kriegt sehr schnell auch so Feedback, also auch wenn es mal jetzt irgendwie nicht so toll war. Aber also das mag ich. Ich mag diese, also und das versuche ich zu fördern, einfach dieses zu ermutigen, geradeaus zu sein und einfach zu sagen, was denkst du da jetzt? Und nicht drumrum zu eiern. Das finde ich alles super kompliziert. Und ja.
Letzte Frage, versprochen. Die stelle ich immer, deswegen stelle ich sie auch dir. Wenn du in ein paar Jahrzehnten auf dein Leben zurückblickst und eine Autobiografie schreibst, wie ist der Titel dieser Autobiografie?
Geschafft.
Okay, und zwar im positiven Sinne. Ja, ich habe es geschafft.
Nicht kaputt, ja, sondern geschafft oder IG Metall hat es geschafft. Ich glaube nicht, dass ich so ein Typ bin, die eine Autobiografie schreibt, aber die Frage war ja jetzt mal so. Das wäre so mein Bild, dass wir das geschafft haben, hier Industriearbeit, Wohlstand, Demokratie zu halten, zu stabilisieren, Gewerkschaft zu stärken, die Funktion, die Rolle, dass Menschen mit Gewerkschaft was Positives verbinden, sagen, solidarisch zusammenzustehen ist richtig. Guck mal, das haben wir damals geschafft. Das stand auf der Kippe mit der Demokratie. Das war irgendwie schwierig. Da gab es einfache Antworten auf schwierige Fragen. Und wir haben mit der IG Metall das gemeinsam geschafft, die richtigen Antworten zu geben und Zukunft zu gestalten.
Wow, das war ein richtig schönes Schlusswort. Dankeschön.
Ich danke dir, liebe Simone.
Danke, es hat Spaß gemacht.
Mir auch, sehr viel Spaß.
Ich hoffe, wir treffen uns auch mal wieder physisch.
Ja, ich hoffe das auch. Tschüss.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.